Wir haben gestern Abend gesehen, wie die allerseligste Jungfrau, also die Immaculata, die Rettung ist in dieser Zeit, in der wir leben, dieser Weltgeist, wie wir ihre Hilfe brauchen. Und jetzt sehen wir allmählich, wie geht das nun konkret? Wie kommt eben Maria in mein Leben hinein? Wie wird mein Leben wirklich ein marianisches Leben, das eben lebt und bestehen kann und die Rettung ist? Wie durchdringt Maria mein Leben? Wir haben gesehen, wie sie eben als die unbefleckte Empfängnis von Gott uns geschenkt wurde, die den Menschen neu diese Reinheit, diese Heiligkeit mitteilt, uns reinigt. Und wie sie die Zuflucht ist für das Kind, das ich nicht mehr fassen kann. Und nun wollen wir in diesem Vortrag das weiterführen, und zwar erklären, wie das nun geht im Heilsplan Gottes. Und jetzt kommen wir zu diesem Geheimnis der Mutterschaft. Im Heilsplan Gottes, überhaupt im Plan, was Gott alles, wie Gott seinen Plan hat, überhaupt für die ganze Schöpfung. Es ist wichtig, dass wir das ganz gut verstehen. Der liebe Gott ist ja frei und er hat alle Macht. Er könnte irgendetwas wählen, um seine Idee, sein Ziel verwirklichen. Aber das Interessante ist, dass der liebe Gott grundsätzlich, das zeigt sich aus der Tatsache der Schöpfung und der Schöpfungsordnung, immer durch zwei Ursachen wirkt, wie man sagt, zwei Ursachen. Zum Beispiel hat er Engel geschaffen, die dann die Menschen beschützen oder die in der Schöpfung die Gesetze lenken. Er hätte das ohne weiteres in seiner Allmacht selber machen können. Wir bräuchten keinen Schutzengel, wir hätten die Macht Gottes zur Seite. Oder dann in der Erlösungsordnung, dass unser Herr Jesus Christus Priester einsetzen, zuerst Apostel, er hätte das Erlösungswerk selber machen können von A bis Z. Nein, die Apostel wollten sogar nur ganz in einem kleinen Rahmen, wollte er nur Israel missionieren selber, aber das große Werk hat er den Aposteln übertragen und gesagt, ihr werdet größere Wunder wirken als ich selbst. Zwei Ursachen. Und auch ein ganz wichtiges Geheimnis in dieser Sicht ist die Mutterschaft. Der liebe Gott hätte jeden Menschen einzeln schaffen können, so wie er die Engel schuf. Jeder Engel ist ein Wesen für sich und hat keine Mutter, hat keinen anderen Ursprung als die Allmacht Gottes selber. Bei den Menschen anders. Da wollte er ein Menschenpaar schaffen und das ganze Menschengeschlecht gleichsam in diesem Elternpaar Adam und Eva, dass von ihnen die ganze Menschheit ausging, und zwar durch die Weitergabe des Lebens, die Zeugung und die Mutterschaft vor allem. Und dann die Familie als Schoß dieses Lebens, als Wiege für die ganze Gesellschaft. Deshalb kann man die menschliche Gesellschaft kann man wieder nur aufbauen, neu aus dieser Wiege. Man muss anfangen bei den Familien, schon die Kinder und die Jugendlichen formen, dass sie gute Familienväter und gute Familienmütter werden. Und dann ist dieser Schoß bereitet, diese Wiege bereitet für eine zukünftige Gesellschaft. Und wenn ein Mensch heilig wird, dann ist es eine Vorbereitung über Geschlechter hinweg. Man sagt vielleicht 100 Jahre. Sieht man besonders bei der heiligen Therese und Kinder Jesu, die Eltern waren schon heilig. Die hatten schon heilige Eltern. Und nun wollte Gott eben die Menschheit, diese Abstammung durch Eva, und er wollte, dass Eva die Mutter aller Lebendigen sei. Und diese Mutterschaft hätte nicht nur das natürliche Leben weitergegeben, sondern auch die Gnade. Man muss hier wissen, dass der liebe Gott den Menschen schafft, wenn er ein Kind gezeugt wird, dann im Mutterschoß zu einem gewissen Zeitpunkt, schafft Gott für diesen Menschenkind eine Seele und gießt sie dieser leiblichen Materie ein und schafft so den Menschen. Und jetzt schafft Gott auf jeden Fall alles, was er tut, wenn er eine menschliche Seele schafft, eine menschliche Seele eingießt, dann ist diese Seele vollkommen. Und enthält eben nicht nur das ein natürliches Leben, sondern das übernatürliche Leben Gottes, die heiligmachende Gnade. Und dann kam eben diese Tragik, dass
Adam und Eva sündigten und dadurch diese Erbschuld, sie verloren für sich selber die heiligmachende Gnade. Und wenn Gott dann in den Kindern Adams und Eva, also Kain und Abel, sie schuf, also in eine Seele eingoss, dann hat er eine Seele mit der heiligmachenden Gnade geschaffen, er kann es nicht anders. Aber durch die Berührung mit der leiblichen Materie, irgendwie grob gesprochen, erlischt gleichsam diese heiligmachende Gnade. Und die Mutter Eva kann den Menschen nicht mehr die heiligmachende Gnade weiter vererben. Aber wenn sie diese Reinheit noch hätte, dann würde Gott eine Seele mit der heiligmachenden Gnade schaffen und ein Kind Evas wäre schon mit der heiligmachenden Gnade zur Welt gekommen. Und nun ist eben Eva eben nicht mehr fähig, den Menschen eigentlich in seiner Vollständigkeit zur Welt zu bringen. Es ist ein verwundeter Mensch, es ist ein beraubter Mensch. Beraubt nicht nur der äußeren Gaben der Unsterblichkeit, sondern der heiligmachenden Gnade. Und erst durch die Taufe bekommt der Mensch wieder diese heiligmachende Gnade, ersetzt gleichsam durch das Verdienst Christi, sein Leiden und Sterben und seine Auferstehung, die Taufe. Das Lösungswerk. Und jetzt wollte Gott in seiner Weisheit, wenn er einmal einen Plan hat, er geht nicht ab von diesem Plan. Er wollte also, dass dieses Geheimnis der Mutterschaft dennoch bewahrt bleibt. Aber Eva war nicht mehr fähig. Selbst eine getaufte Mutter hat diese Schwachheit der Erbschuld und diese Befleckung der Erbschuld. Natürlich nicht mehr, weil ihre Seele hat die heilmachende Gnade dann schon, aber das leibliche Element ist eben verwundet. Und deshalb kann sie nicht mehr ein Kind gebären mit der heilmachenden Gnade. Und nun hat Gott gesagt, jetzt muss, damit dieses Geheimnis der Mutterschaft bewahrt bleibt, gewährt bleibt, muss er eine neue Mutter schaffen, damit dieses übernatürliche Leben ergänzt wird. Und dadurch ist eben Maria die neue Eva, die neue Gehilfin des zweiten Adam. Christus ist. Nennen Sie das die Wichtigkeit dieses Geheimnis der unbefleckten Empfängnis, nicht nur für sich, wie es schon gesagt wurde, hat sie diese Herrlichkeit empfangen, sondern um es mitzuteilen, weil Maria ist auch Mutter. Sie ist die Mutter der Gnade. Zuerst Mutter Jesu Christi und wie das dann geschehen konnte, sehen Sie, wenn man denkt, wie eben schon gesagt wurde, dass dieser Gnadenstrom wieder durch einen Damm aufgehalten wurde und dann kam Maria, die unbefleckte Jungfrau, und ihre Mutterschaft hat diese Gnade Gottes überhaupt nicht gehemmt, da konnte Gott die ganze Gnadenfülle in ihren Schoß hineingießen für die Menschwerdung des Sohnes Gottes. Der voll der Gnade und Wahrheit ist, wie wir hören jeweils beim Schlussevangelium der Messe, plenum gratiae veritatis. Ohne irgendeine Abschwächung war es möglich, in Maria die Gnadenfülle niederzulegen für den Sohn Gottes. Und nicht nur für den Sohn Gottes, er ist der Erstgeborene, wie die Heiligen auch sagen, denn der Christus ist einerseits der physische Leib und dann auch der mystische Leib, das ist die Kirche. Und vom mystischen Leib, die Kirche, das sind wir die Glieder, die wir zur Kirche uns durch die Taufe eingegliedert wurden. Und das Haupt dieses mystischen Leibes ist eben Christus. Und wie eine Mutter nicht nur das Haupt eines Kindes begebiert, sondern das ganze Kind mit seinem Leib und seinen Gliedern, so sind in Maria alle Glieder Jesu Christi, alle Gläubigen, alle dann Getauften werden in Maria geboren mit dem Haupt. Und deshalb ist Maria auch die Mutter, im übernatürlichen Sinn die Mutter aller Menschen, aller gerettet. Das Gnadenleben. Wunderbar. Unter dem Kreuz hat der Herr das bestätigt, siehe dein Sohn, siehe deine Mutter. Bei der Taufe wurde es tatsächlich. Und eben weil der liebe Gott durch zwei Ursachen wirken wollte und weil er diesen Plan dieser Mutterschaft wahren wollte, seine Weisheit in seiner Weise. Das ist so ein wunderbares Geheimnis. Vielleicht noch dazu, wie die Gottesmutter dann dadurch als Gnadenvermittlerin wird, nicht nur, wenn bei der Taufe, sondern als Gnadenmittelin fürs ganze Leben. Das ist eben noch das Interessante, wie der heilige Grignion betont, wenn eine natürliche Mutter eben ein Kind hat, dann geschieht es bisweilen, dass die Mutter schon jung stirbt, aber das Kind kann dann selbstständig aufwachsen durch andere, können das ersetzen. Oder wenn hier ein Kind erwachsen wird, dann braucht es dann für sich die Mutter nicht mehr unbedingt. Natürlich ist es schön, wenn diese Mutterbeziehung möglichst lange weiter wirkt und lebt. Aber das Kind kann unabhängig von der Mutter aufwachsen. Hingegen beim übernatürlichen Bereich ist es unmöglich. Dann wird wirklich das Kind muss dauernd das übernatürliche Leben dauernd empfangen, wie es ja gesagt wurde im letzten Vortrag, dieses wunderbare im Leben, jeder Pulsschlag, jeder Gedanke, jedes Wort, jedes Werk braucht diese Begleitung der Gnade, und das gibt sie dauernd. Und deshalb, sagt Herr Grignion ganz richtig, ist das Kind, also ist der Mensch, der begnadete Mensch, dauernd abhängig von seiner Mutter. Fließt ihm dauernd durch die Mutter die Gnade zu, und er vergleicht das sogar so, dass wenn man in die Kirche aufgenommen wird durch die heilige Taufe, das ist der Unterschied zur menschlichen Geburt, wird das Kind nach außen geboren. Es blickt das Licht der Welt. Es wird nach außen gegeben durch die Geburt. Hingegen in die Kirche wird man hineingeboren in den Schoß der Kirche. Das ist wunderbar. Man wird aufgenommen aus der Welt heraus, aus dem Verderben heraus, in diese Arche hineingeboren. Es ist ein Hineinfinden. Und eben in dieses Geheimnis der Kirche, und das ist der geheimnisvolle Gnadenschoß Mariens. Wenn wir jetzt die Quelle aller Gnaden, Gott, mit der Sonne vergleichen, und diese Gnaden, die Strahler sind die Gnaden, und Maria sollte jetzt da zwischen der Sonne und uns sein, das ist immer eine Verdunkelung. Sie müsste gerade durchsichtig sein, und wenn sie doch nur eine Glasscheibe wäre, würde ich sogar noch die UV-Strahlen abhalten. Also kommt uns von Gott, wenn Maria irgendwie dazwischen steht, wird irgendetwas vermindert. Nein, die Mutter Gottes nun, diese Gnadenstrahlen, eben durch ihr mütterliches Herz, nicht abschwächt, sondern ganz konkret dem einzelnen Kind zuwendet, ganz entsprechend, wie es das Kind, das werden wir gleich noch sehen, eben braucht. Und man kann das Bild verwenden einer Lupe oder einer Sammellinse. Wenn jetzt da die Sonne reinscheinen würde, dann kann ich die Linse so halten, dass das Licht dann hier auf dem Punkt, wo es dann hinfällt, sogar intensiviert wird. Das ist eine Brennlinse, dass man etwas, das brennen kann irgendwie. Wenn Sie das... Und das ist die Rolle der Gottesmutter, dass sie durch ihr mütterliches Herz diese Gnaden für das Kind genau passend zuwendet. Weil, also im Gegenteil, Maria hindert nicht nur die Gnade, sondern sie konkretisiert sie. Ich habe hier ein wunderbares Kapitel gefunden beim Pater Reginald Garrigou Lagrange. Das war einer der größten Theologen im 20. Jahrhundert. Und das war einer, der hat in seinem Buch La Mère du Sauveur, in Notre Vie Spirituelle heißt das Buch, hat er alles zusammengetragen, was das Dogma eigentlich für die Stützung des Dogmas der Gnadenvermittlerin. Das war der Theologe vor dem Vatikanischen Konzil, und das war präsent. Und der Papst hätte, wie schon gesagt, würde nur noch sagen können, jawohl, und die Sache definieren können. Und dem kommt dieses Verdienst zu, oder mit anderen Theologen, dass sie alles zusammengetragen, dass man das Dogma hätte nur noch definieren können. Und er hat nun ein schönes Kapitel über diese Mutterschaft. Wie wir schon jetzt gehört haben, durch diese Konkretisierung der Gnade für das Kind. Was ist dann die Mutterschaft? Und da macht er den Vergleich mit der natürlichen Mutterschaft. Zuerst schon. Für die Geburt. Das Geheimnis der Mutterschaft ist so etwas Wunderbares, dieses Leben schenken, dass das Leben durch diese Zeit im Mutterschoß wächst und behütet wird. Und der liebe Gott hat das so gefügt, 9 Monate lang.
dass das Geheimnis vielleicht selbst und die Mutter hat eine große Rolle. Es ist wirklich bedeutsam, wie die Mutter sich verhält in dieser Zeit. Das Kind lebt mit der Mutter, mit jeder Herzschlag, jede Regung, alle Emotionen, alles macht das Kind mit und es wird gleichsam mitgeprägt mit, von dem, was die Mutter erlebt und auch die Umgebung. Ein Büblein, das Brüderlein des zukünftigen Kindes, hat dann jeden Abend bei der Mutter dem Kindlein ein Lied gesungen. Immer dasselbe und irgendein selber ein Lied erfunden mit eigenen Worten und einer Melodie. Und dann kam das Kind zur Welt und dann sagten die Ärzte, mit dem Kind stimmt etwas nicht. Also, man hatte Angst, dass das Kind überlebt und hat niemanden zugelassen. Und dann kam dieses Büblein und wollte das Kindlein sehen und sagt, kommt nicht in Frage und das ist unmöglich. Und dann schlussendlich hat dieser Bub so insistiert und ist reingegangen und dieses Kindlein lag da in diesem Spitalbett ganz, ganz umgeben von diesen Apparaten. Und das Büblein singt doch diesem Lied, diesem Kindlein das Lied. Und das Kindlein wurde gerettet. Dort begann der Prozess, dass es überleben konnte. Das hat das Kind mitbekommen, schon in die Mutterschoß. Das war ihm vertraut, in dieser Geborgenheit der Mutter. Und dann fühlte das Kind diese Vertrautheit wieder, diese Geborgenheit wieder, selbst als es da lag in dieser Situation. Also es ist sehr wichtig, wie die Mutter, und wenn die Mutter Lieder singt, wenn das religiöse Lieder sind, dann geht dieser Geist schon hingegen, wenn sie da in einer Disco sitzt und weiß nicht was, dann wird das Kind schon, beginnt es schon, diese Dinge aufzunehmen und wird schon deformiert. Und das Kind reagiert da. Es nimmt das auf, man hat da Versuche gemacht. Nicht bewusst, wenn sie mit Überlegung, sondern es empfindet es irgendwie. Nun, und jede Mutter hat doch das Verlangen, ihrem Kind möglichst eben das Gute mitzuteilen, ganz alle ihre guten Eigenschaften. Und die Mutter möchte das dem Kind auch mitteilen. Es gibt keine Mutter, denke ich, normale Mutter, eine natürliche Mutter, die nicht ein gesundes Kind zur Welt bringen möchte, die nicht ein Kind, das alles hat, was es braucht, um wirklich ein guter Mensch zu werden. Und eine christliche Mutter möchte ein heiliges Kind zur Welt bringen, ist ja klar. Das sollte das Verlangen sein. Und dieses Verlangen ist schon eine Wirkung in der Gnade für dieses Kind. Und der Vater muss hier Anteil nehmen. Er muss hier in diesem Sinn muss hier das Geheimnis der Mütterlichkeit beschützen und gleichsam vertraut sein. Und dann das Kind hört die Stimme des Vaters. Und wenn der Vater da drauf lospoltert, dann ist das natürlich schon negativ. Wenn der Vater liebevoll, dann wächst das Kind, bevor es geboren wird, schon in eine liebende Atmosphäre auf. Und das hat eine große Wirkung. Und dann möchte die Mutter auch, dass das Kind tugendhaft sei und möchte doch sich heiligen und bringt Opfer für das Kindlein schon und möchte, dass es die Tugend, die die Mutter übt, auch empfängt und ist dann sehr enttäuscht, wenn man sieht bei der Erziehung, wenn das Kind in Trotzalter kommt, dass man genau dieselben Fehler sieht und ist dann enttäuscht, dass es wieder mit dem Kind von vorne anfangen muss, mit den Tugenden. Und nun, das ist eigentlich das Mutterherz. Das natürliche Mutterherz. Ja, und schon hier, jetzt schon vor der Geburt, wie können Sie sich den Vergleich machen zu Gottes Mutter? Was ist sie für eine Mutter? Was möchte sie dem Kind mitgeben? Sie hat die ganze Gnadenfülle und möchte jedem ihrem Kind, möchte sie alles geben. Ihr ganzes Herz. Mit einem Verlangen, mit einer Liebe. Die größer ist das als die Mutterliebe aller Mütter zusammengenommen, ja, unendlich größer. Steht ihr, was das heißt, die Gnadenvermittlerin, von diesem natürlichen Überlegen von einer natürlichen Mutter, geschlossen auf die Mutter Gottes, die Mütter aller Mütter ist. Und sie, die Tugendfülle, was sie für Tugenden hat, alles in einem Höchstmaß, möchte sie jedem Kind persönlich mitteilen. Dann ist es ein leichtes, ein Vertrauen zur Mutter Gottes an den Tag zu legen und zu sagen, Mutter Gottes, schau, ich bin dein Kind.
Und ich bin so schwach und du bist so vollkommen. Gib mir doch, ich bitte dich. Eben das oder jenes, die Gnade, die Reinheit, die Kraft, die Weisheit. Gehen wir zu Gottes Mutter mit unbegrenztem Vertrauen. Sie schöpft aus den Gnadenfülle ihres göttlichen Sohnes. Also das ist nun schon für allgemein für das Geheimnis der Mutterschaft. Aber dann auch, wenn das Kind auf der Welt ist, dann ist es doch klar, dass eine Mutter genau weiß, auch was das Kind braucht. Die Mutter hat das Gespür für das Kind. Nur die Mutter kann das Kind wirklich ihm geben, was es braucht. Und genau wie es stillt, gibt die richtige Nahrung und merkt doch irgendwie die Sorge und wie man das Kind behandelt, wie man es, das weiß eine Mutter von Natur aus.
Was das Kind ein Bedürfnis ist, sie merkt, was das Kind braucht und kann es ohne einen großen Mutterkurs, kann sie das, einen Säuglingskurs, kann sie das also sicher aufziehen.
Und je mehr eine Mutter, je mehr Kinder sie hat, desto mehr wird diese Mütterlichkeit entfaltet sich. Es ist sehr schön zu sehen, eine Mutter mit vielen Kindern, wie das sich entfaltet. Und wie ist da die Gottesmutter? Sie weiß genau, unsere Nahrung, die Sorge, wie sie uns behandeln muss, Erziehung, die Formung, das macht sie wunderbar. Sieht Gefahren voraus, wenn die Mutter, wenn das Kind herumspringt, dann bisweilen lässt sie es, aber wenn sie, halt es den Abgrund, dann kommt sie und hält es zurück. Oder irgendwie sieht eine Gefahr voraus, das Kind kann das noch nicht selber. Und deshalb müssen die Eltern müssen das Kind betreuen, weil das Kind ist nicht vernünftig. Von Gefahren gibt es viele Gefahren da, die das Kind beschützen und bewahren. Und im geistlichen Bereich, die Mutter Gottes weiß genau, sieht, wo der Teufel eine Falle stellt. Sie durchschaut die Gedanken des Teufels zum Voraus und kann zum Voraus schon die Gnade bereiten und uns genau sagen, pass auf, jetzt pass auf. Aber da braucht es diese Verbundenheit zu Gottes Mutter. Wenn Sie, wenn wir uns natürlich gar nicht kümmern um unsere himmlische Mutter, dann... Sie bemüht sich, aber das kann nicht auf gleiche Weise wirken. Wenn Sie, wie wichtig es ist, dass wir wirklich ein Kind-Mutter-Verhältnis zur Gottesmutter haben, damit das funktioniert, dass wir ihre Hand ergreifen, dass sie uns warnen kann, sie kann uns auch einflüstern, pass auf hier und mach das. Gibt uns eine Anregung, eine Eingebung.
Und die Nahrung, die Gnaden, und wie sie uns rät und wunderbar. Und sie weiß immer, was es braucht für jeden Moment. Eben deshalb diese Gnadenvermittlung, wie wir gehört haben in diesem Vortrag, für alle Gedanken, Worte, Werke, sie hat alles bereit, aber deshalb diese Mutter-Kind-Beziehung. Und dann hat sie auch alle Macht bei Gott. Alle Macht. Die fürbittende Allmacht. Und sie hat alle Macht über den Feind. Wenn ein Kind sich unter den Schutz der Gottesmutter stellt, ist der Feind erledigt. Ja, ist nicht wunderbar. Und da sieht man auch in dieser Hinsicht die Katastrophe des Zweiten Vatikanischen Konzils, wo man diese himmlische Mutter hinausgestellt hat, um des Ökumenismus willen. Und man hat den Katholiken die Mutter weggenommen und da hat der Feind, könnt ihr vorstellen, der nur wartet, bis seine Seele ohne Schutz ist, um sie zu verderben. Was der triumphiert hat, dass man die Gottesmutter praktisch hinauskomplimentiert hat. Das ist furchtbar, furchtbar. Sie zurückgesetzt hat, sie nicht mehr ehrt. Gut, dass nun um dieses wunderbare Geheimnis der Mutterschaft etwas darzulegen.